Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Heute gibt es Neues aus der Rubrik Spannende Persönlichkeiten der Versicherungsbranche. Mein Name ist Nicolas Vogt. Ich bin nicht die spannende Persönlichkeit, um die es jetzt gehen soll, sondern das ist mein heutiger Gast, Julian Grauer, seines Zeichens CEO von Adam Riese. Und Julian ist mit heute 35 Jahren wohl einer der jüngsten CEOs eines Versicherers, vor allen Dingen, da er diese Funktion ja schon seit 2022 innehat. Und seither baut er mit seinem Team erfolgreich die Digitalmarke der Wüstenrot und Württembergische Gruppe auf. Adam Riese, Grund genug, ihn einmal jetzt im fünften Jahr einzuladen hier in den Makler und Vermittler Podcast und mit ihm darüber zu sprechen. Erstmal ein herzliches Willkommen hier im Makler und Vermittler Podcast, lieber Julian.
Hi Nico, schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Du, was ich als erstes fragen möchte, du bist mit 31 Jahren zum Geschäftsführer berufen worden. Wie war das für dich? Ging dir da auch mal Zweifel durch den Kopf? Bin ich schon reif genug für so eine Position? Kannst du dich an den Moment noch erinnern?
Ja, definitiv. Also es war im ersten Moment, man kann es nicht anders bezeichnen, wie komisch. Ja, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht. Viele sind ja selbstständig. Die kennen keinen Konzernablauf für so eine Position. Aber im Regelfall wird man da angerufen. Das heißt, da klingelt irgendwann Teams oder das Handy und jemand kommt auf die Idee, wir brauchen jemanden für die Position X. Könnten Sie sich das vorstellen? Und da Adam Riese lange Jahre bisschen so eine einsame Insel irgendwie war innerhalb der W&W AG, und wir sind es ja immer noch, wir verteidigen das immer noch hart, dass wir unsere Insel haben, hatte ich gar keinen riesigen Bezug, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich kann das natürlich vom Blatt Papier. Ich war damals Chef vom Vertriebscontrolling, Vertriebssteuerung. Wir haben die immer in der Planung eingebunden und so. Aber so richtig genau, was die da machen, wusste ich nicht. Und dann hat man natürlich auch Zweifel, zumal so eine Position. Ich wusste, der Auftrag wurde schon im ersten Gespräch angesprochen. Wir wollen die Marke wegentwickeln von einer reinen Internetmarke hin zu mehr Makler. Dass das nur funktionieren wird, wenn man auch draußen aktiv ist. Und deswegen war nach den Fragen, die ich damals meiner damaligen und auch heutigen Chefin noch, die Frau Hanning, gestellt habe, die zweite Frage, da bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, willst du das auch? Weil halt klar war, das ist nicht mit einem Regeljob 8 Stunden am Tag im Büro erledigt, sondern ich werde viel unterwegs sein, ich werde an Wochenenden weg sein und das hat auch einen Impact auf die Familie. Und deswegen waren da natürlich schon Zweifel. Aber ich habe dann relativ schnell für mich entschieden, das Spielfeld, das ich da kriege, ist so groß, ich habe Bock zu gestalten, also go for it.
Wie war das in der Führung als 31-jähriger Mensch, wenn du ja in so einem alten Traditionskonzern hast du ja einfach historisch dadurch auch viel mit Mitarbeitern zu tun, die Jahrzehnte mehr Branchenerfahrung haben als du. Gab es da besondere Hürden für dich am Anfang?
Also das war natürlich in der ersten Station als Führungskraft ganz, ganz spannend für mich. Ich war damals frisch 28 geworden, als ich quasi den Job als F2-Leiter Vertriebscontrolling, Vertriebssteuerung angetreten habe. Und ich sag mal so, die Jungs, wir hatten damals nur eine Dame im Team, die war in meinem Alter, aber die Jungs waren irgendwie im Schnitt Mitte, Ende 40. Und da war natürlich schon die Frage, wenn die im Schnitt Mitte, Ende 40 sind, könnt ihr euch vorstellen, da waren halt auch welche dabei, die waren so alt wie meine Eltern. Ja. Und wir haben dann jemanden eingestellt, tatsächlich relativ fix, der war Mitte 50 und dem seine Jungs sind nur 2 Jahre, 4 Jahre jünger als ich. Und ich habe im Einstellungsgespräch gefragt, damals waren wir noch beim Sie, haben Sie ein Problem damit, wenn Ihr Chef so alt ist wie Ihre Kinder? Und die einfache Antwort war, nö, ich brauche einen gescheiten Chef, wie alt er ist, ist mir eigentlich egal. Und das hat mich da immer durchgetragen, weil wenn man mit den Leuten vernünftig umgeht, wenn die einen als Chef respektieren, und das muss nicht immer nur fachlich sein, ja, da geht es ja viel um, wie führe ich, wie viel Zeit nehme ich mir für die Leute, wie bin ich für die Leute da, wie merken die vor allem, wenn es kritisch wird, dass der Chef agiert, ja, weil im Sonnenschein ist immer einfach. Ja. Führungsqualität wächst mit Erfahrung, aber ist schon auch eine Frage, meiner Meinung nach, wie man mit Menschen umgeht. Und das hat bei mir offensichtlich immer so gut geklappt, dass die Leute auch, nachdem sie mich dann ein halbes Jahr oder Jahr als Chef hatten, immer noch gerne ins Geschäft gekommen sind, ja. Aber ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Wenn du die Erfahrung ansprichst, gab es Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du sagst, das waren Fehler am Anfang, die würde ich heute anders machen. Da könnten jetzt junge Führungskräfte, die frisch in Führungspositionen kommen, direkt daraus lernen und müssen die gleichen Fehler nicht auch machen?
Ja, also man nimmt sich ja manches vor. Und dann kommt ja dazu, ich habe vorher schon gesagt, da wird man angerufen. Auch damals bin ich angerufen und angesprochen worden. Und im Regelfall wird man ja nur Führungskraft, wenn es irgendeinen Auftrag gibt für ein Thema. Hat Ihnen jemand die Idee? Sehen Sie, gibt es die Führungsposition davor nicht? Das heißt, irgendjemand ist dann die Führungsposition nicht mehr. Die bringen da so einen Jungen rein, mit wie gesagt damals 28. Und dann trittst du es ja an und sagst, hier gibt es nur ein Gas, nämlich Vollgas. Das kommt in der Belegschaft ab Tag 1 nicht unbedingt gut an. Und was ich damals auch gemacht habe, leicht übermotiviert, ich habe natürlich relativ schnell, obwohl ich es eigentlich damals schon besser wusste, aber zwischen Wissen und Machen sind zwei Paar Stiefel, wie man auf Schwäbisch sagen würde. Ich habe relativ schnell die Sachen benannt, die mir nicht gefallen. Und das hat in den Mitarbeitern, vor allem, ich hatte viele, die seit 20, 30 Jahren in dem Team arbeiten, natürlich Rückfragen aufgeworfen, à la, wie kann das sein, dass der Kollege da mit deutlich weniger Kerben auf dem Colt einen Personalausweis von meinen Kindern, uns jetzt erklärt, wie wir unseren Job machen sollen, nachdem wir den seit 30 Jahren machen und der ist jetzt seit 3 Tagen da. Und also da kann ich jedem nur mitgeben, startet ruhig rein und das Allerwichtigste ist zuhören. Und das habe ich dann bei Adam Riese komplett anders gemacht. Ich habe dann versucht, das habe ich ja am 1.9. angetreten, bis Weihnachten nur zuzuhören und nichts zu sagen. Wer mich ein bisschen kennt und der ein oder andere kennt mich ja inzwischen, das war eine Riesenherausforderung, weil im Normalfall bin ich gern auf der Seite dabei, wie vielleicht alle im Vertrieb, der eher ein bisschen extrovertierter ist. Deswegen ist es bis heute ein Thema, aber ich habe dazugelernt, Alter bringt da definitiv auch was, ja. Und dann ist man halt mit Anfang, Mitte 30 irgendwie schon auf einem anderen Level wie mit 28.
Also erstmal
deswegen ruhig vom Gas gehen, das ist nicht schlimm.
Die Würdigung, ne, des Bestehenden und die Verbindung erstmal aufzubauen.
Genau. Und ja, einen sauberen Übergang zu gestalten und nicht einfach sagen, Leute, der größte Fehler damals von mir war, ich habe relativ klar benannt, dass die Einheit, die ich übernommen habe, die schlechteste von mir damals wahrgenommene Wahrnehmung im ganzen Vertrieb in dem Konzern hatte bei der Württembergischen damals. Und das ist denen sehr sauer aufgestoßen. Meiner Meinung nach war das de facto auch so. Und das haben wir sehr schnell gedreht. Und dann haben es die Mitarbeiter auch gespürt, was ich gemeint habe. Aber als ich die damit konfrontiert habe, gab es natürlich schon ein paar, die gesagt haben, Kollege, also geh mal bitte vom Gas runter.
Ja,
ich hatte aber das Glück, dass ich von Anfang an ein paar Ältere im Team hatte, die mich irgendwie mochten und die mir danach das Feedback gegeben haben. Weil sonst kannst du ja nicht lernen, ja, weil selber merkst du es ja nicht.
Sehr schön. Wenn wir da jetzt nochmal zurückspringen an den Anfang deiner Karriere. Du bist, man hört es, Schwabe, sehr sympathisch.
Ja.
Hast in Stuttgart studiert, aber dann deinen Master hast du in München gemacht, an der TU München. Was hat dich da an die Isar gezogen? Der Fußball war es wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ich bin Handballer und das ist in Bayern ein bisschen mau, wenn man ehrlich ist. Da sind wir auf einem recht niedrigen Liga-Niveau 2 Stunden zum Auswärtsspiel gefahren. Also deswegen wechselt man nicht nach Bayern. Es war schlicht und ergreifend so, ich weiß nicht, wer von euch die Umstände in Stuttgart kennt, aber die Universität in Stuttgart ist sehr technisch ausgerichtet. Und so war es auch das Mathematikstudium. Und ich habe das da durchgezogen. Ich habe das große Glück gehabt, jemanden zu finden, der ähnlich drauf ist wie ich, der inzwischen auch in der Branche arbeitet, der auch etwas weniger, sag ich jetzt mal, fachlich da unterwegs war, sondern das Ganze eher als Vehikel gesehen hat. Und für uns war klar, nochmal 2 Jahre in Stuttgart, das packen wir einfach nicht. Erstens mal, um auf dem Level der Mathematik mitzugehen, der dann angestanden hätte. Und zweitens mal auch, weil wir eine Veränderung wollten. Und wir haben uns dann an der LMU und an der TU in München beworben. Weil wir dachten, München ist eigentlich ganz cool. Und die Studiengänge haben ermöglicht, dass man die Aktuarsausbildung dort beginnen kann. Die LMU wollte uns nicht. Da waren wir im Aufnahmetest zu schlecht. An der TU war der mündlich. Schwätzen kann ich einigermaßen. Dann hat es geklappt. Und deswegen sind wir damals dann an die TU München, weil dort konnte man Finanz- und Versicherungsmathematik studieren und da quasi schon eine erste Spezialisierung ausbilden und etwas anwendungsbezogener Mathematik studieren.
Aber schon spannend, ne? Du bezeichnest dich ja selbst als den vertriebsorientierten Menschen. und kommunikationsstark, aber trotzdem hast du Mathematik studiert. Das ist ja nicht das Fach, was man so einem Charakter als erstes zuordnen würde. Wie kamst du der
Entscheidung? Das hast jetzt du gesagt, Nico.
Das ist meine Schubladen, denke ich das, ganz klar.
Also ich sag's dir ehrlich, keine Ahnung. Ich habe damals nach dem Abitur FSJ gemacht. Mhm. Das heißt, ich hatte nochmal ein Jahr Verschnaufpause, um die Entscheidung final treffen zu müssen, was will ich studieren. Irgendwie als junger Kerle dachte ich mal, ich möchte Chemie studieren, weil es irgendwie cool ist, bei der BASF zu arbeiten. Hab dann im Lebensmittelchemischen Institut mal eine Woche Praktikum gemacht, hab gemerkt, nee. Die ganzen coolen Sachen mit irgendwie rumexperimentieren, das was explodiert, das machen die da gar nicht. Und wenn, machen das dort die chemisch-technischen Assistenten. Die, wo studiert haben, schreiben nur irgendwelche Gutachten am PC. Nee, kein Bock. Ist nicht meins. Und dann war irgendwie klar, okay, ich will eigentlich Investmentbanker werden. Vor dem Hintergrund, da musst du nur bis 40 schaffen. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Hast einen Haufen Kohle. Und wie man halt mit 17, 18 so ist, dann nimmt man sich das vor. Und dann war damals die Frage, was studiere ich? BWL, VWL? Boah. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin zu höherem geboren, was im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen verrückt ist, und habe Mathematik studiert und das gerade so geschafft, wenn man ehrlich ist, vor allem im Bachelor, weil das schon sehr, sehr selektiv und es hat mich definitiv sehr schnell, sehr deutlich meine Grenzen aufgezeigt, wie ich sie selten davor im Leben oder wahrscheinlich noch nie kennenlernen durfte, wie in so einem Mathematikstudium. Mhm. Und spätestens nach 4 Semester, ich will nicht sagen, ich habe es bereut, weil wir waren halt damit. Und zwar nicht unseren Vertriebschef, sondern den Studienkumpel von mir. Wir haben uns dann da irgendwie durchgekämpft. Wir mussten ultra viel programmieren und so weiter. Also es war wirklich eine Grenzerfahrung. Im Nachhinein bin ich froh drum, weil ich unglaublich viel auch über mich selber gelernt habe dort. Nämlich, was es heißt, bis nachts um 2 irgendeine Programmieraufgabe zu machen, um dann am nächsten Tag noch Student sein zu dürfen. Ja, weil in Stuttgart waren die echt knallhart und die hätten mich dann auch rausgeschmissen. Und deswegen, das war mehr so eine, die ist halt so passiert, die Entscheidung, ja.
Aber eine starke Kombi, ne? Wenn du dann dieses logische Denken einerseits und die Vertriebsstärke auf der anderen Seite, hat das dann den Ausschlag dann auch gegeben für die nächste Position, wo du nach dem Studium gelandet bist, bei KPMG warst du da noch in München, ne?
Oh, also ich habe dort Praktikum gemacht, weil mir klar war, irgendwie, ich muss ja irgendeinen Fuß in Wirtschaft reinkriegen. Und den kriegst du im Mathematikstudium nicht, dort sind keine Praktika vorgesehen, in Stuttgart schon gar nicht. In München war es dann Pflicht 4 Wochen. Ich habe mich dann für 8 Wochen beworben und war danach ein Jahr Werkstudent dort. Das hatte für mich einen riesen Vorteil, weil ich in dem einen Jahr irgendwie 5 oder 6 Chefs hatte. Das hat sich in der Station selber damals sehr schlecht angefühlt für mich. Ist bestimmt auch mit einem Grund, warum ich dort nicht gelandet bin, wenn man ehrlich ist. Weil ich ständig wechselnde Führungskräfte hatte. Weil das ist in der Beratung so, da ist eine relativ hohe Dynamik. Da kommt es drauf an, in welchem Projekt man gerade eingesetzt wird. Rückblickend muss ich sagen, war es natürlich wieder ein riesen Lernfeld, weil ich innerhalb von einem Jahr 5 bis 6 unterschiedliche Führungsstile habe erleben dürfen. Was fand ich gut? Was fand ich nicht so gut? Was würde ich genauso machen? Und was würde ich vielleicht genauso nicht machen? Deswegen, ich kann jedem nur ans Herz legen, der vor allem was Naturwissenschaftliches studiert, was von der Realität so meistens weit weg ist, irgendwie anzufangen, mal einen Fuß da in die Tür reinzukriegen, weil für einen weiteren Bewerbungsverlauf ist natürlich auch nicht schlecht. Man hat schon mal Outlook aufgemacht, ja. Mhm. So ganz praktikable Dinge.
Also hast du den Verstand, in der Beratung möchte ich nicht bleiben und bist dann wieder zurück in die Heimat gekehrt. War für dich schon klar während des Studiums Aktuarwissenschaften, ich gehe nachher in die Versicherungsbranche, oder war es nur Wirtschaft allgemein und wie kam es dann zu W&W?
Ja, also spätestens mit dem Wechsel an die TU München war klar, wir wollen die Aktuarsausbildung machen. Und dann landest du ja irgendwie bei einer Versicherung wahrscheinlich. Mhm. Weil uns da klar war, irgendwie das Thema Bank, also sowohl meinem Kollege als auch mir, nee, das ist irgendwie nicht unsere Welt. Wir wollen in der Versicherung anfangen. Kommt vielleicht auch dazu, dass er nicht Investmentbanking. Er war familiär geprägt, ja, weil sein Papa eine Agentur hatte bei sich auf dem Dorf. Und deswegen war dann für uns klar, wir wollen irgendwie das machen.
Ich habe da auch in die Versicherung beraten.
Also da war der Bezug da. Und dann war eben die Frage, möchte ich den Job machen oder will ich mich bei einer normalen Versicherung bewerben? Das hat sich dann relativ schnell ergeben, dass das dort nichts wird mit uns, sage ich jetzt mal. Und in dem Zuge stand dann natürlich die Frage offen. Ich war mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, zusammen in München. Ja, legen wir unseren Lebensmittelpunkt wieder zurück in die Heimat oder bleiben wir in München? Und wir haben uns dann sehr, sehr schnell dazu entschieden, den Lebensmittelpunkt wieder nach Stuttgart zu verlegen oder in den Großraum Stuttgart. Ich komme ja daher. Ich wohne immer noch im gleichen Ort, wo ich aufgewachsen bin. Auch jetzt noch. Und habe mir dann halt in Stuttgart einen Job gesucht, ja. Und ich habe mich dann bei der Württembergischen beworben, auf eine aus meiner Sicht ganz spannende Stelle. Sonst nirgends, fanden meine Eltern nicht so gut. Irgendwann habe ich mich dann noch bei den Blauen aus München beworben, aber in Stuttgart haben die auch eine Dependance, die wollten mich nicht. Dann habe ich mich bei dem mittelgroßen Krankenversicherer in Fellbach beworben. Von denen habe ich bis jetzt nichts gehört. Ich glaube, die melden sich auch nicht mehr nach 10 Jahren. War aber für mich auch okay, weil zum damaligen Zeitpunkt war schon klar, die von der Wirt wollen mich. Aber in eine andere Stelle, wie ich mich beworben habe. Ja, ich wollte eigentlich ins Produktmanagement, habe dann aber in der Produktentwicklung angefangen. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das genau richtig. Zum damaligen Zeitpunkt, du hast ja als Student eh keine Ahnung, ja. Weder von Büroleben noch von was arbeitet man da eigentlich.
Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, ne? So, zieht sich durch. Mhm.
Genau.
Aber die Position, wie ging es dann weiter innerhalb des Konzerns Schritt für Schritt?
Also das ist vielleicht ganz spannend, weil das, was ich jetzt offenbaren muss, ja, das wird nicht nur auf Gegenliebe stoßen, befürchte ich. Ich war nämlich damals für das Thema Provision verantwortlich. Und Mitte der 10er Jahre mit LVRG 1 und 2 gab es ja ein paar Einschnitte, munkelt man.
Du warst
das. Und die Württembergische war damals relativ streng. Ja. So würde ich das jetzt mal nennen, ja. Der damalige Vorstand hat gesagt, da müssen wir relativ scharf reingehen. Und wir haben in allen Vertriebswegen, auch bei den Zuhörern hier, aber nicht nur, sondern auch bei Banken, bei der Ausschließlichkeit und so weiter, ein paar Regeln verschärft, die Quotagen nicht unbedingt gesteigert, um es mal so zu sagen. Mhm. Der Vorteil für mich war, ich habe auf einmal gemerkt, ich bin zwar Mathematiker, aber ich komme eigentlich ganz gut im Vertrieb klar. Weil wir natürlich die vertriebliche Umsetzung dann immer hatten, da war ich zwar der Fachidiot, aber ich durfte trotzdem mitmachen, weil die gemerkt haben, dass ich gar nicht so schlecht sowas auch darstellen kann. Und das war für mich damals der große Vorteil, dass ich dann in Verhandlungsrunden teilnehmen durfte, die ganzen Verantwortlichen vom Vertrieb kennengelernt habe. Damals dann irgendwann eng mit dem Verantwortlichen für die Ausschließlichkeit der Württembergischen arbeiten durfte, mit dem Vertriebsvorstand und so weiter. Und so bin ich ganz langsam sozusagen auf die dunkle Seite des Vertriebs gedriftet.
Was bezeichnest du als die dunkle Seite? Die nicht rechnen müssen?
Für mich ist natürlich, wenn du als Mathematiker irgendwie einsteigst, ich meine, ich möchte jetzt die damaligen Kollegen, wo viele heute noch wertgeschätzte Kollegen bei der Wirt sind, da nicht zu arg in die Pfanne hauen, aber natürlich im Aktuariat, aus Aktuariatssicht, und ich war immer sehr aktuariatsnah unterwegs, ist im ersten Moment mal der Vertrieb die dunkle Seite. Mhm. Wenn man dann mal in Agenturen draußen unterwegs ist, und ich war viel unterwegs im Wirtvertrieb, um den Vertrieb eben kennenzulernen, da ist klar, wer die dunkle Seite ist. Und das war dann immer halt die in Stuttgart. Ja, so war der stehende Spruch, egal wo man in Deutschland unterwegs war. Ich war bis fast an die dänische Grenze hoch in Agenturen und bis fast an die österreichische Grenze. Und wenn irgendwas nicht lief, waren halt die in Stuttgart schuld. Ja. Mhm. Da ist ja die Rollenverteilung relativ klar. Und ich habe mich immer als Wandler zwischen den Welten verstanden, um auch für Verständnis zu sorgen, was passiert eigentlich in so einem Innendienst. Da hat ja der durchschnittliche Vertriebler auch wenig Zugang. Und aber auch den Leuten hier zu erklären, ja, wie funktioniert eigentlich Vertrieb, zumindest das kleine bisschen, das ich damals verstanden hatte.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Einführung da mit LVRG. Es gab ja wenige Versicherer, die so radikal dann sich ja den gesetzlichen Wünschen eigentlich angepasst haben. Das war sicherlich nicht immer nur angenehm und jetzt auch wieder im Nachhinein wahrscheinlich wertvolle Erfahrung. Dann diese Gespräche führen zu müssen oder zu dürfen. Ja. Über die Position, wenn man die Titel so liest, hat man das Gefühl, es ging immer Schritt für Schritt mehr Richtung raus an den Markt, in den Vertrieb. Was hat dich da so hingezogen zur dunklen Seite?
Also ich glaube, gezogen ist das richtige Verb. Weil ganz vieles bei mir, und deswegen tue ich mir auch mit dem Begriff Karriere eigentlich grundsätzlich eher schwer, ist einfach passiert, würde ich auf Schwäbisch sagen, ja. Da hat irgendeiner angerufen, da hat einer gesagt, wir haben hier Probleme, kannst du nicht helfen, kannst du nicht unterstützen mit deiner Expertise, mit deiner Art. Und so ist das halt, bin ich immer mehr in diese Mittlerposition, quasi zwischen reiner Innendiensttätigkeit und der Vertriebsnähe gerutscht. Das war dann irgendwann so, dass halt ich ein ganz gutes Netzwerk innerhalb der Württembergische hatte und dann die Leute auch mal gefragt haben, wie würdest du das aus vertrieblicher Sicht sehen, weil sie mich halt kannten und bei einer Agentur vielleicht nicht unbedingt anrufen können als Innendienstführungskraft. Und deswegen ist es immer mehr abgedriftet und mir hat es halt auch einfach Spaß gemacht, ja. Also ich habe vorher ja schon erwähnt, ich war dann in ganz Deutschland in Agenturen unterwegs, weil mir wichtig war zu verstehen, wie württembergische Vertrieb auch irgendwo in Brandenburg funktioniert, weil das ist halt anders wie auf der Schwäbischen Alb, ja. 50% Marktanteil, du teilst sie mit einer anderen Agentur und fertig. Und da oben bist du irgendwie Einzelkämpfer und erklärst denen erstmal württembergisch eine Versicherung und nicht nur Spätzle mit Maultaschen, ja.
Also das ist schon ganz, ganz anders gewesen, hat mir jetzt immer Spaß gemacht.
Ich arbeite sehr gern mit Leuten. Das merkt man vielleicht auch jetzt in der neuen Position, wo ich viel unterwegs bin. Und es ging halt im Vertrieb einfach mehr wie im Keller der Produktentwicklung, ja.
Du bist sicherlich ein sehr sichtbarer Geschäftsführer, ja. Das nehme ich von außen auch so wahr. Was hat dich denn dann an diesem Anruf, als der Anruf kam und hieß, wir suchen einen Geschäftsführer für Adam Riese, so gereizt? Das hast du ja schon geschildert. Auf der einen Seite wusstest du, dass wird den Alltag, der wird sich verändern, auch für uns als Familie. Ja. Es ist immer ein großes Risiko, weil du könntest auch klassische Karriere weitermachen, da nach dem Motto, dann gehe ich den sicheren Weg. Wenn sowas Neues aufgebaut wird, hängt es viel sicherlich an deiner Person nachher in der Beurteilung. In Wirklichkeit wahrscheinlich ist es natürlich eine Teamleistung. Aber es ist ja auch ein Risiko so für die eigene Karriere in dem Konzern. Was hat dich gereizt, den Schritt zu gehen?
Also zum damaligen Zeitpunkt war Adam Riese ja 5. Also es gab schon vieles. Aber ich hatte ja vorher schon mal erwähnt, die Ausrichtung war damals noch sehr internetlastig. Wir waren Teil eines Riesenprojekts der Württembergischen für die Einführung von einem neuen Bestandsführungssystem bei der Wirt. Adam Riese sollte da irgendwie der Vorreiter sein. Also da gab es viele Abhängigkeiten auch in Konzernreihen. Und den zweiten Aspekt, den ich vorher noch gar nicht erwähnt hatte, war natürlich der zweite Satz, den ich zu meiner Frau gesagt habe. Wenn ich dort eingetragener Geschäftsführer bin und die wollen mich nicht mehr, habe ich morgen keinen Job mehr. Laptop und Handy da lassen, vielen Dank für die letzten Jahre, ciao. Das muss einem einfach klar sein, wenn man so ein, ich sage immer, so ein Wisch unterschreibt. Ja, flapsig hört sich das erstmal an. Ich glaube, bei solchen Lebensentscheidungen, das habe ich gelernt, ist das Bewusstsein über die Entscheidung mal das Zentrale, weil dann kann ich die Entscheidung bewusst treffen. Ja, einem muss die Folge klar sein. Und jetzt hört sich das so an, wie dass sie mir klar gewesen sind, sind sie natürlich nicht, weil ich kannte den Job ja gar nicht. Aber ich kannte zumindest die 20%, die den größten Impact auf meinen normalen Alltag hatten, nämlich du wirst viel unterwegs sein und im Zweifel bist du morgen weg. Weil was ich, wenn ich im Büro bin, mache, ist für meine Familie jetzt nicht ganz so relevant, ja. Im Zweifel ist für die sogar egal, ob ich in Frankfurt, Hamburg oder in Kornwestheim bin. Papa ist halt nicht da oder der Mann, ja. Ich habe damals die Riesenchance gesehen, die so oft ja nicht am Markt gibt, so ein Ding gestalten zu dürfen. Einen Gestaltungsauftrag zu bekommen in so jungen Jahren. Und wer mich ein bisschen kennt, das ist halt genau das, warum ich jeden Tag aufstehe und gerne ins Arbeit gehe und auf vermeintlich viel arbeite, welches unglaublich spannend finde, sozusagen so ein Geschäftsmodell von der Pike auf aufzubauen, ist nicht richtig. Das hat auch Sven gemacht, mein Co-Geschäftsführer. Sie den nächsten Revolutionsschritt begleiten zu dürfen und dort so viel entscheiden zu können. Wir haben die Württembergische als Risikoträger im Hintergrund. Die spricht schon manchmal mit, aber ich würde sagen, zum Glück können wir einen Großteil der Entscheidungen selber treffen. Und die Wahrnehmung am Markt, die du vorher bestätigt hast, unsere Ergebnisse, unser Wachstum bestätigen ja, dass wir nicht so viel falsch machen in den letzten Jahren. Und da sind wir auch stolz drauf, ja. Trotzdem ist noch eine Menge Arbeit zu tun. Da bin ich dann auch Schwabe und sag, das Ziel ist noch weit entfernt. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und weiter.
Du hast Spaß am Gestalten, sagst du. Gestalten heißt ja, es gibt Veränderungen. Veränderungen sind nicht für jeden immer angenehm. Gab es auf deiner Reise bei Adam Riese auch schon Entscheidungen, die du treffen musstest, die erstmal ja vielleicht dir auch ein paar schlaflose Stunden bereitet haben, aber am Ende sich doch als richtig und wichtig erwiesen haben?
Ja, ich will da jetzt nicht zu arg aus dem Nähkästchen plaudern, aber ein strategischer Switch von einem eher als Internetversicherer, würde ich es immer bezeichnen, weil da geht es ja nicht nur um die Direktversicherung auf adamriese.de, sondern auch über Plattformen, hin zu einem Maklerversicherer, bedingt einfach, dass man auch in Teilen der Position andere Menschen braucht, die andere Stärken haben. Ich formuliere es mal so neutral. Und auf diesem Weg sozusagen auch diese Veränderung vorzunehmen, das kannte ich davor nicht. Mhm. Weil bei der Württembergische hat man ein Team und außer es entscheidet sich jemand, dass er was anderes machen will, ist das das Team, Punkt. Und hier mussten wir zum ersten Mal anfangen, uns Gedanken zu machen, wie müssen wir denn im Vertrieb aufgestellt sein, dass wir dem, was wir jetzt machen sollen, begegnen können. Mhm. Was brauche ich für eine Unterstützung im Marketing? Was brauche ich für eine Unterstützung aus der Produktentwicklung? Was brauchen diese Menschen für einen Blick? Wo müssen die herkommen, dass sie das tun können, was wir von denen brauchen? Und dann gab es schon die ein oder andere Veränderung, und da bin ich auch ganz offen, die nicht nur arbeitnehmerseitig induziert war. Mhm. Und das bereitet mir bis heute, jetzt schlaflose Nacht hört sich immer so an, wie dass man sich schwitzend wälzt, 8 Stunden. So ist es jetzt nicht. Aber für mich sind solche Entscheidungen, wenn ich strategisch harte Entscheidungen treffen muss, die im Zweifel Auswirkungen auf Personal haben, bis heute die absolut schwierigsten. Ja? Und die treffe ich dann für Adam Riese und die treffe ich fürs große Ganze. Aber im Regelfall haben wir das große Glück, dass wir hier keine Kolleginnen und Kollegen haben, wo das aufgrund von denen passiert, sage ich jetzt mal. Ja. Sondern das ist ja immer irgendwie eingeordnet in so ein Gesamtkonstrukt. Und wir sind halt sehr wenige Leute, das muss man dazu sagen. Das heißt, jeder muss seinen Teil beitragen. Darauf sind wir einfach angewiesen, darauf ist die ganze Firma angewiesen. Das ist nicht so wie in einem Großkonzern, dass irgendwie, sage ich jetzt mal, es im Mittel passen muss.
Sondern bei uns gibt es nicht viele Mittel. Württembergische
Mittel. Als Adam Riese Mitarbeiter. Sehr dynamisch unterwegs, das braucht dynamische Mitarbeiter. Wie ist deine Sicht da auf das Thema Führungskräfte? Was müssen Führungskräfte heutzutage eigentlich wieder verlernen, um wirksam zu bleiben?
Also, ich meine, die letzten 3,5 Jahre haben mich auch ein bisschen versaut. Da muss man ehrlich sein. In so einem kleinen Laden ist natürlich alles anders wie in einem großen Laden. Mhm. Unsere Führungskräfte haben eine riesen Herausforderung. Die sind Teamleiter. Weil die sind ja, es gibt ja meistens keine Subführungskräfte darunter noch, die sich wirklich um die Kolleginnen und Kollegen kümmern können, menschliche Belange und so weiter. Das machen alles die. Die müssen ihre eigentliche Tätigkeit ausüben. Ja, das heißt auch in Teilen, ich sag mal, das Alltagsmanagement, die Alltagsstrategie und sowas. Und dann hängen die halt auch direkt an der Geschäftsleitung. Und wenn wir jetzt mal einen Vertrieb nehmen, da habe ich natürlich die Erwartungshaltung, dass insbesondere unser Vertriebsleiter auch reputative Tätigkeiten wahrnimmt, ja. Also uns einfach, repräsentative Tätigkeiten wahrnimmt. Das heißt, er muss in ganz Deutschland unterwegs sein und trotzdem seinen Vertriebsinnendienst managen. Das ist manchmal schon ein ganz schönes Spannungsfeld. Wir sprechen da viel, wir unterstützen uns gegenseitig auch in der Führungsmannschaft, aber wir haben schon einen sehr hohen Anspruch an unsere Führungskräfte hier bei Adam Riese, weil sie so eine große Breite abdecken müssen, ja. Und das merke ich auch, also das ist der Unterschied zum Konzern, da habe ich es aber auch schon lernen müssen. Da stand ganz, ganz zentral, dass ich relativ früh ein großes Vertrauen in meine Mitarbeiter aufbaue, dass ich delegieren kann. Aha. Delegieren heißt nicht, mach du es und ich frage nie wieder und es ist völlig egal, was du tust, das heißt es nicht, weil wir müssen ja alles auf ein Ziel ausrichten. Ja? Aber sozusagen das richtige Maß an Verantwortungsweitergabe, das ist mir immer wichtig. Wir geben nicht nur Aufgaben weiter, sondern Verantwortung. Das mache ich ganz massiv in Richtung der Führungskräfte. Die sind dann wirklich verantwortlich. Ich frage nicht jede Woche nach, wo wir stehen. Ich gehe davon aus, das Ergebnis wird geliefert, weil das ist deren Aufgabe. Aber das im Alltag zu managen, ist nicht einfach.
Das ist ja auch eine große Herausforderung für viele Makler, die ihre ersten Mitarbeiter einstellen, dann wirklich zu delegieren, also die Aufgaben dann auch wirklich abzugeben und sie richtig abzugeben, sodass sie nicht dann durch die Hintertür gleich wieder auf dem Schreibtisch landen. Ja. Was kannst du denen so als Erfahrungswert mitgeben, wie du gelernt hast, wie das mit dem Aufgaben abgeben, mit dem Delegieren gut funktioniert?
Jetzt geht es natürlich um, das hat was mit Führungsstil zu tun, glaube ich. Und ich bin da an einer Stelle relativ radikal unterwegs und das ist
Vertrauensvorschuss.
Die Art und Weise, wie ich inzwischen meine Führungskräfte, aber früher auch mein Team da im Vertriebscontrolling gesteuert habe, war immer, ich muss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord haben, denen ich vertrauen kann. Wenn ich anfange, die müssen erst über ein Jahr das Vertrauen aufzubauen, verliere ich das ganze Jahr. Da habe ich noch nichts richtig delegiert, weil ich rede von richtiger Delegation. Und richtige Delegation heißt im Zweifel auch mal, ich gehe um 4 Uhr heim und setze mich auf die Couch und jemand anders macht es bis 5 Uhr fertig. Und es ist mindestens so gut, wie ich es mache. Oder es ist anders, aber es ist auch dem Ergebnis dienlich. Und sozusagen diese Ruhe zu haben, ja, dass man dann mal Zeit für die Kinder hat. Und das heißt nicht, dass ich deswegen viel, viel weniger arbeite, ja, auf gar keinen Fall. Aber es muss Phasen geben, wo ich auch im Kopf mal abschalten kann. Und dafür ist notwendig, dass ich den Menschen, denen ich die Aufgabe übertrage und delegiere, mein Spruch ist immer, du wirst es genauso gut machen wie ich, wahrscheinlich sogar besser. Aber es ist okay, dass du es anders machst. Und ich glaube, das ist ganz zentral für jemand, der selbstständig ist. Das habe ich immer erlebt, als ich in den Agenturen unterwegs war. Ja, 2, 3, 4 Mitarbeiter. Wenn die den ersten einstellen und der macht was anders, das war echt eine Herausforderung, dem dann nicht nachzuarbeiten, zu sagen, nee, aber so. Man braucht klare Linien. Ich rede immer von Leitplanken. Die müssen festgezurrt sein, weil die brauchen auch die Kolleginnen und Kollegen, dass die wissen, in welchem Rahmen die agieren können. Aber dann muss man die auch mal laufen lassen. Und dann passiert auch mal was, das nicht ideal gelaufen ist. Ich sag, es muss dann schon korrektiv stattfinden. Da ist ganz entscheidend wie. Weil es bringt ja nichts, wenn es irgendwann dazu führt, dass die, wenn ich jetzt eine neue Mitarbeiterin eingestellt habe bei mir im Maklerbüro, wenn ich die dreimal hart einkehre wieder, ja, dann wird dieses nächste Mal sich nicht mehr trauen, aktiv zu handeln, ja. Und dann erreiche ich nicht das, was ich will, nämlich, dass ich eine wirkliche Entlastung habe.
Das ist wirklich selbstständig mitdenken dann, ne?
Also es verlangt auch sehr viel vom Mitarbeiter ab. Das darf man nicht vergessen. Also die Art und Weise, wie ich agiere, und da hat sich sicherlich auch einiges nochmal geändert in den letzten 3 Jahren, weil ich jetzt ja quasi nur noch Führungskräfte führe. Da muss man auch immer schauen, wie führe ich Führungskräfte, weil da habe ich halt einfach eine andere Erwartungshaltung. Wie, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, normale Mitarbeiterin, normaler Mitarbeiter, trotzdem glaube ich, in der heutigen Welt, und wir reden ja im Regelfall bei den Maklerbüros meistens über Einheiten, die selten mehr als 10 Mitarbeiter haben. Ja, weil dann sind es ja schon größere Einheiten. Ja, da kann es aus meiner Sicht auch nur so funktionieren, dass man da eine relativ lange Leine gibt, dass die Leute das wirklich machen können. Und wenn ich dann auf Messen unterwegs bin und mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen spreche und die mir dann erzählen, ich habe da jemanden gewonnen und ja, klar, habe ich mich am Anfang schwer getan und dann habe ich festgestellt,
irgendwie stehen seine Aktien, wenn der BU eigentlich besides meine, ja,
dass ich in Zukunft den mache, weil der da das irgendwie gut macht. Aber das Vertrauen zu haben und dann auch wirklich Geschäft, wirklich Kunden abzugeben, ich glaube, das ist eine hohe Hürde. Da kann ich nur bedingt was dazu sagen, weil ich es ja in dem Sinn nicht machen muss. Wir sind immer noch Teil eines Konzerns. Aber ich sage immer, ich muss ruhig schlafen, obwohl ich dafür hafte. Ja, und das ist schon manchmal auch eine Hürde. Ja, dann zu sagen, okay, mach einfach, wird schon passen.
Welche Fähigkeit hat dich da am meisten wachsen lassen jetzt in den Führungspositionen? Fachwissen wahrscheinlich nicht. Ne?
Also für mich war es eine Riesenumstellung, als ich vor allem zu Adam Riese gekommen bin, von Führung, sagen wir mal, aus dem Wissen heraus, weil in der alten Position wusste ich viel, nicht mehr als die Profi-Mitarbeiter, aber viel. Und hier wusste ich ja am Anfang gar nichts, nahezu. Ja? Das hat sich natürlich zum Glück relativ schnell aufgebaut. Aber ich sag mal, Führung aus der Position raus, Führung aus der Verantwortung raus, das musste ich erst mal lernen. Und da hat, glaube ich, schon, also die Fähigkeit, auch wenn ich manchmal nicht so wirke, eine gewisse innere Ruhe haben zu müssen. Ja, ansonsten kannst du den Job einfach nicht machen, glaube ich. So einen, wie ich jetzt mache. Weil ansonsten kannst du nicht mehr schlafen, ansonsten arbeitest Tag und Nacht durch. Das war nie mein Ziel. Es ist nicht mein Ziel. Ich will irgendwie auch nebenher noch ein normales Leben haben. Auch da ist ja immer die Frage, ja. Wenn du meine Frau fragst, bin ich schon viel nicht daheim. Ich sage, ich krieg's aber trotz des Jobs irgendwie einigermaßen gemanagt, beides miteinander zu verbinden. Aber ich glaube, das eine Thema ist die innere Ruhe, das Vertrauen haben können, ja. Und was mir persönlich natürlich hilft, aber das ist eine Frage des persönlichen Skills. Ich habe das große Glück, dass ich die meisten Sachen relativ schnell so grundlegend verstehe, dass ich die richtigen Fragen stellen kann. Man muss nicht alles wissen, aber man braucht ja ein Gefühl dafür, zumal in meiner Position, wenn ich dann teilweise jede halbe Stunde ein anderes Thema habe. Controlling-Thema, Vertriebsthema, dann kommt eine Marketing-Rückfrage, dann müssen wir entscheiden, mit welchen Preisen gehen wir in einem neuen Produkt an den Markt. Dass man sich auch gedanklich schnell umstellen muss, Das ist natürlich in so einer Konzernposition relativ zentral, weil ich werde ja eigentlich im Regelfall zumindest intern, nach extern ist was anderes, aber intern gebraucht, wenn es Probleme gibt oder wenn man was entscheiden muss, was die Einheiten drunter nicht selber entscheiden können, dürfen, sollen, möchten, wie auch immer. Und da braucht man natürlich dann irgendwie das Skillset, das auch zielführend zu tun.
Und ihr habt ja Adam Riese zumindest in der Außenwahrnehmung ja mit einer eigenen soweit umgestaltet, weiterentwickelt, dass es eine eigene Kultur entstanden ist als Unternehmen. Also man nimmt Adam Riese anders wahr, ohne das zu werten, als den W&W-Konzern an sich. Wo würdest du sagen, ist da deine Handschrift oder wo habt ihr da bewusst Einfluss genommen als Führungskräfte, als Führungsteam auf die Kulturentwicklung?
Ich glaube, jetzt muss man auch nochmal unterscheiden. Das hast du gerade schon gut benannt. Da bin ich auch immer, versuche ich relativ präzise zu sein, so möchte ich sagen. Das eine ist ja die externe Wahrnehmung und das, was wir nach außen ausstrahlen. Und das andere ist ja die, sagen wir mal, Arbeitskultur hier in Convestheim in unseren Büros. Ich glaube, der größte Unterschied zu einem klassischen Versicherer ist, dass unsere Belegschaft im Schnitt so alt ist wie ich, also 35. Und die ist gestiegen in den letzten Jahren, nicht nur, weil wir jedes Jahr alle ein Jahr älter werden, sondern weil wir gezielt auch erfahrenere Kollegen ongeboardet haben. Weil als ich angefangen habe, hatten wir kaum einen Kollege über 50. Ich glaube, ein oder zwei. Inzwischen sind es ein paar. Weil Lebenserfahrung ist durch nichts zu ersetzen, sage ich immer. Ja, jung und wild sein ist super. Die Kombination ist nachher das Geheimnis. Wir haben hier, sage ich jetzt mal, innerkulturell aus der Wahrnehmung der Mitarbeiter schon einiges angepasst. Ja. Als Sven und ich bei Adam Riese angefangen haben, ich meine, ihr müsst nur in die Presse letztes Jahr reingucken. Ja. Genug unserer Konkurrenten gibt es nicht mehr, uns gibt es noch. Das hat einen Grund. Das hat Veränderungen bedingt und es hat vor allem Veränderungen bedingt in der Ergebnisorientierung und Zielstrebigkeit. Das ist nicht immer nur angenehm, wenn in Zukunft etwas vehementer auf das Thema Ergebnis abgestellt wird. Ja. Das ist mir durchaus bewusst, ändert aber leider in der Sache nichts. Ja. Wir versuchen das trotzdem sehr kollegial, so hierarchielos wie möglich zu machen. Ich formuliere es ganz bewusst so, weil ohne Hierarchien ist meine Erfahrung jetzt, zumal in so einem kleinen Laden, wo an sich, wir sind alle per Du, diese ganzen Sachen, ja, wir verstehen uns alle gut, gehen viermal im Jahr vor der Town Hall, haben wir tolle Events mit den Mitarbeitern und so. Aber ich musste mich am Anfang auch erstmal darauf einstellen, dass eine gewisse professionelle Distanz einfach erforderlich ist. Weil am Ende des Tages tragen Sven und ich die Verantwortung. Wenn es hart auf hart kommt, müssen wir in Abstimmung mit den Vorständen auch mal deutliche und schwierige Entscheidungen treffen. Und es geht nicht immer nur damit einher, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Was nicht heißt, dass wir das im Alltag hier nicht leben. Wir sind nahbar, die Tür ist immer offen, man kann uns ansprechen und so weiter und so fort. Der größere Change war sicherlich in der Außenwahrnehmung. Und da war mir klar, wir müssen hart auch als Person nach außen gehen. Weil wenn ich dich jetzt frage, wen du 2021 von Adam Riese wahrgenommen hast, gut, ist jetzt auch eine Weile her, aber ich würde sagen, das weiß niemand mehr so richtig. Ja? An einzelnen Stellen vielleicht klein. Und das ist meiner Meinung nach der größte Change,
den ich hier ins Unternehmen
gebracht habe, dass ich gesagt habe, Vertrieb läuft über Menschen, Vertrieb läuft über Netzwerk. Wir sind der 100. Sachversicherer. Wir können eine Produktentwicklung wundervoll bringen, wenn wir es keinem erzählen. Und wenn die Leute nicht auch ein bisschen sagen, die sind eigentlich ganz cool, die Jungs da von Adam Riese, dann wird sich nichts ändern. Und das haben wir massiv angegangen. Das sind für mich viele kleine Bausteine. Erstens mal ganz klassisch Präsenz auch messen, gab es davor nicht wirklich. In kleinstem Rahmen zusammen mit den Kollegen von der Württembergischen. Ja. Das haben wir massiv angegangen. Wir sind jetzt auf fast allen Messen präsent, immer noch sehr häufig mit den Kollegen der Württembergischen. Aber unsere Logos sind zu sehen. Teilweise machen wir es jetzt auch schon, dass wir bei der Network Convention von Blau, bei einer MMM von der Vorfinanz, also bei den ganz, ganz großen Messen, wo viele Leute sind, auch mal alleine unsere Marke repräsentieren. Wir sind seit letztem Jahr relativ aktiv auf Instagram mit der Riese-Formel, um da einfach nahbar zu sein, um da Infos nach außen zu geben, um irgendwie als Marke erlebbar zu sein. Weil das ganze Feedback, das ich seit 3,5 Jahren einsammle, ist eben, hier müsst ihr punkten. Weil die anderen Versicherer haben auch eine tolle Hausrate. Aber wir sagen eben, das eine ist Wahrnehmung und dann ganz zentral natürlich das Thema Prozess. Aber dafür brauche ich die Wahrnehmung, dass ich jemand erzählen kann, dass wir da gut sind. Weil da muss ich mir erstmal Gehör verschaffen. Und da arbeiten wir jeden Tag hart dran. Und das ist schon mit einem Grund, warum ich heute bei dir bin. Ja? Das mache ich ja nicht aus Selbstzweck, sondern mit dem Ziel, dass die Leute wissen, hey, bei Adam Riese lohnt sich's mal reinzuschauen. Da spreche ich mal jemand an. Die können echt was. Die sind prozessual top aufgestellt. Und irgendwie finde ich auch einen Zugang zu den Menschen da.
Würdest du sagen, das ist so das Geheimrezept, was ihr für euch gefunden habt, um auf der einen Seite als digitaler Versicherer, auf der anderen Seite aber nahbar menschlich zu sein, direkt erreichbar zu sein? Das ist ja für einige doch das so für euch das Geheimrezept, was ihr gefunden habt?
Ich habe am Anfang immer gesagt, wir sind in Chino und Hemd unterwegs, aber ohne Anzug. Das ist ein bisschen das, was du beschreibst. Ja, wir haben irgendwie noch die klassische Versicherungswelt in uns. Mit der Wirt als Mutter. Wir sind irgendwie digital, zum Glück schon, ja, die ganze digitale Transformation, mit denen ich mit vielen Branchenkollegen dann spreche, die hatten wir ja nie, weil uns gab es halt einfach nur in digital. Es ist ganz zentral, aber dass wir eben deswegen, wir nennen uns ja, früher hieß es sogar oft mal Direktversicherer nach außen. Ja, wir sind Digitalversicherer und wir sind trotzdem nahbar. Und das ist der Mix, der unserer Meinung nach, ja, dürft mich gerne korrigieren, schreibt mich an, wenn ihr euch was anderes wünscht, aber im Moment ganz gut funktioniert, ja. Weil ich bin ansprechbar, vielleicht nicht in der Frequenz, wie andere draußen sind, weil wir haben nicht so viele Leute, aber man kann uns erreichen, aber die Prozesse laufen halt top und ich muss nicht jemanden, ruft uns eigentlich nur an, wenn man wirklich Infos braucht zu den einzelnen Themen, aber nicht wegen Alltag, weil im Alltag macht bei uns alles der Computer. Aber wir sind trotzdem da und ich glaube, dass das eine Kombination ist, die im Moment sehr gut ankommt, die Nachfragen bei uns generiert, die einfach Frequenz generiert, ja, die auch Umsatz generiert. Das ist am Ende des Tages unser gemeinsames Ziel, mit euch Geschäft zu machen. Und dafür braucht es einfach die Kombination. Mhm. Und ich glaube, das kriegen wir bei Adam Riese im Moment sehr gut hin.
Du hast schon gerade erwähnt, Produkte, Hausrat, Haftpflicht gibt es auch von anderen Versicherern. Klar, die müssen exzellent sein, sonst brauchst du gar nicht am Markt antreten. Aber ihr legt den Fokus auf das Thema Prozesse. Wer ist denn eure Kernzielgruppe im Maklermarkt, wenn ihr am meisten damit abholt?
Ja, also auf der Folie steht digital affine Makler. Das ist die Zielgruppe. Mhm. Weil uns ist das Alter im Prinzip egal. Mhm. Ja, der Durchschnittsmensch denkt sicherlich, dass das Thema Digitalität mit dem Alter irgendwie korreliert und dass die Jungen da affiner sind. Die Kunden sind bei uns im Schnitt so alt wie die deutsche Bevölkerung. Also beim Kunde ist schon mal nicht so. Und meiner Wahrnehmung nach ist es auch bei der Maklerin, beim Makler nicht so, dass nur Menschen mit uns zusammenarbeiten wollen, die jünger sind als 40. Mitnichten, ja. Wir können auch viele, also wir brauchen jemand, der prozessorientiert ist. Und das ist, glaube ich, altersunabhängig. Na, wenn halt jemand mit dem Hängeregister arbeiten will, weil er die Police noch per Post in Papierform bekommen möchte, dann sind wir nicht der richtige Partner. Aber wenn jemand in den heute vielleicht nicht ganz unüblichen CRMs, ich will jetzt keine Namen nennen, um nicht Werbung zu machen und so weiter, seine Prozesse automatisieren will und so, die ganzen Sachen, die da im Hintergrund inzwischen professionell aus meiner Sicht abgearbeitet werden und effizient abgearbeitet werden, damit die Zeit am Kunde ist fürs echte Gespräch, der braucht eine saubere Datengrundlage. Und das heißt, er braucht Partner wie uns, die ihm diese Datengrundlage bieten, auf denen er arbeiten kann, wo er nach einem Abschluss nicht nach 2 Wochen anrufen muss, wo steht mein Antrag, wann kommt denn da was, sondern wo halt safe am nächsten Tag alles da ist. Ja. Das teilweise heißt, je nach Vergleichsrechner, den man nutzt, innerhalb von Sekunden.
Viele Versicherer erlebe ich, die denken Digitalisierung von sich aus. Das heißt, die machen für sich meinetwegen einen ganz tollen digitalen Prozess, wie ich von der Antragserstellung bis zur Polizierung und so weiter, läuft das dann schön dunkel verarbeitet alles durch. Aber ich muss den Prozess des Versicherers in seinem System nutzen als Makler. Und dann sage ich mir eben als digital affiner Makler mit seinen eigenen Prozessen, das passt nicht in unser System rein. Das macht ihr anders, habe ich verstanden.
Es ist unser Ziel, und die Wahrnehmung am Markt zeigt uns, dass es nicht so schlecht ist. Der Anspruch ist natürlich hoch, wenn ich, das weißt du selber, dich und 5 weitere Kollegen frage, was ihr braucht, kriege ich ungefähr 10 Meinungen. Das ist auch nicht schlimm. Das gehört dazu. Das ist überall so. Wir müssen dann irgendwie sozusagen die Grundlinien ziehen und das große Ganze betrachten. Mhm. Und ich glaube, das ist auch kein offenes Geheimnis. Der ein oder andere Konkurrent von uns vermittelt manchmal den Eindruck, dass er glaubt, dass er es ganz gut selber hinbekommt. Wir arbeiten schon sehr, sehr eng mit Intermediären, würden wir das nennen, zusammen, also Pools, Verbünden und so weiter, weil die halt die Wegstrecke zwischen uns und dem Makler, der wirklich beim Kunde sitzt, ja, mit uns gemeinsam gestalten. Und die vor allem dann deinen Prozess über verschiedene Produktgeber hinweg vereinheitlichen. Das kann ich ja gar nicht, weil ich habe ja nur Adam Riese. Ich kann gucken, dass ich meinen Prozess cool mache. Ja? Wir sehen es immer wieder bei dem Thema Schadenmeldung. Wir haben einen top digitalen Schadenmeldungsprozess. Der wird in fast 70% der Fälle genutzt. Alles ist gut. Das große Brett, das wir gerade versuchen zu bohren, ist, noch mehr da draußen zu bewegen, doch entweder den Kunde dazu zu bringen oder selber den Schaden digital zu melden. Und dann kommt die Aussage, ja, ich melde ihn doch digital. Ja, weil natürlich jemand auf seinem Maklerverwaltungsprogramm klickt, Schaden digital melden, drei Sachen einträgt, die passen nicht zwingend zu unserem Fragebogen und dann geht im Hintergrund eine E-Mail an uns raus. Wir müssen alles so umtragen. Ja? Das ist für uns der nächste Evolutionsschritt, weil alles, was TAA angeht, also vorne sind wir top aufgestellt, aber wie können wir jetzt sozusagen in den After-Sales-Prozessen auch noch näher zusammenwachsen, damit eben hier die Digitalität voll durchschlagen kann. Das ist aber gar nicht so simpel, weil wir versuchen, Digitalisierung oder die ganzen digitalen Prozesse zu machen, dass ihr da draußen echte Mehrwerte davon habt. Da geht's nicht primär um interne Kosteneffizienz und solche Themen. Ja, das kommt immer dazu, deswegen können wir einen günstigen Preis anbieten. Top. Aber das Wichtigste ist, dass es draußen spürbar ist. Und das sind halt so Themen wie Sofortpolice, das sind so Themen wie keine Gesundheitsfragen im Unfall, weil dann habe ich es am Abschluss einfach. Ich muss nicht warten, ich muss nicht dran denken, ich muss nicht nachfragen, sondern es flutscht einfach. Läuft einfach, ist ja einer unserer Sprüche.
Genau, du hast im Vorgespräch auch den schönen Satz gesagt, dass ihr strebt das anschmiegsamste Geschäftsmodell am Markt an.
Ja.
Wie würdest du in 3-4 Sätzen beschreiben, was da dahinter steckt, hinter der Aussage?
Ich habe am Anfang irgendwann mal das Thema Zuhören erwähnt. Ja. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ich mache eine Lösung und ich erkläre dem Nico, warum er meine nehmen muss, weil das ist die geilste. Oder ich höre dir zu, ich verstehe, was deine Themen sind und ich bin in der Lage, weil ich einen Baukasten bei mir im Geschäftsmodell aufgebaut habe, mich so nah wie möglich an deinen Prozess anzuschmiegen. Weil die Frage ist, dass du dich vorstellen willst, meistens ist die einfach. Ja, du hast ja was. Du verkaufst heute schon haftpflichtig den Hauswagen. Und die Frage ist, warum in Zukunft mit uns? Das heißt, ich muss was in deinem Prozess echt besser machen. Weil ich glaube, wir sind uns da draußen einig, produkttechnisch gibt es Menschen in der Haftpflichtzimmer, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr, sehr gut unterwegs. Da gibt es kaum noch was, was besser geht. In den anderen Produkten, gerade in den Sachsparten, da will der eine mal eher die Risiken, der andere eher die Risiken, dann ist da der Preis gut, dann ist da der Preis gut. Da gibt es einfach Unterschiede. Ja? Aber ein Game Changer kann eben sein, dass ich in der Lage bin, mich an deinen Prozess so anzuschmiegen, dass du nachher öfters bei mir landest als bei der Konkurrenz, weil du sagst, bei denen geht's einfach, bei denen geht's schnell, bei denen ist transparent. Mhm. Und das Besondere ist eben, dass die Prozesse vom Nico anders sind als vielleicht im ein oder anderen sonstigen Marktteilnehmer. Das heißt, ich muss die Fähigkeit haben, mich nach dem Zuhören mit dir in eine gemeinsame Lösungsentwicklung reinzubegeben. Klammer auf! Gehört natürlich immer dazu, wenn wir dann da was gemeinsam machen, dann muss auch ein bisschen Umsatz kommen, weil die Entwickler bei uns müssen wir auch bezahlen, ja. Aber es zeigt sich eben, dass immer mehr Leute auf uns zukommen, die da was brauchen und dass wir halt eine Reaktionsgeschwindigkeit haben, die am Markt sonst nahezu niemand mitgehen kann.
Ja, also auf der einen Seite natürlich, die sprichst du dann ja Maklergrößen an, wo auch Stückzahl einfach erfolgt, aber ja. Wenn du so der klassisch, also diese Schublade Garagen-Einzelmakler, der eine Haftpflicht im Monat schreibt, der hat ja auch keine Prozesse. Das ist dann einfach auch nicht eure Zielgruppe aus meiner Sicht, sondern wenn du.
Oder der darf sich gerne an Pool anschließen und das Geschäft machen.
Und die Prozesse, die da schon entwickelt wurden, dann nutzen. Ne? Aber das, was du ansprichst, zuhören, das ist notwendig ja bei den, sag mal, Größenordnungen, wie du vorhin gesagt hast, um die 5 bis 10 Mitarbeiter aufwärts, dann hast du in der Regel auch Betriebe mit eigenen Prozessen. Ja. Und du hast dich auch im Vorgespräch als den Gute-Laune-Bär auch für die Makler mal beschrieben. Was verstehst du in dem Zusammenhang darunter?
Jetzt, das ist natürlich jetzt sehr pointiert, ja, rausselektiert aus dem Gesamtzitat. Ich habe da, glaube ich, gesagt, ich bin der Gute-Laune-Bär, weil ich ja sonst nichts kann. Ich glaube, das ist ganz zentral. Wir haben ja zum Glück draußen im Vertrieb eine Mannschaft, die euch gut beraten kann bei allem rund um die Prozess- und Produktthemen. Ich habe überall in Grundzügen Ahnung, das ist meine Aufgabe. Aber wenn es wirklich um die Feinheiten geht, ich sage immer, schicke ich meine Jungs, weil aktuell sind wir da sehr männlich aufgestellt in dem Bereich. Insgesamt bei Adam Riese mitnichten. Aber in dem Vertriebsaußendienstbereich ist es im Moment so, dass wir da nur mit Männern am Start sind.
Ich bin dann hauptsächlich da,
zu repräsentieren, nach außen ansprechbar zu sein. Deswegen habe ich gesagt, gute Laune, Bär, ja, auf den Veranstaltungen da zu sein, in Austausch zu gehen. Ich nehme da immer viele Impulse mit, ja. Also die ganzen Gespräche, ich mache die ja, in meiner Position macht man ganz, ganz wenig zum Spaß. Weil dafür werde ich auch nicht bezahlt. Trotzdem macht es mir Spaß und ich versuche das natürlich nach außen auszustrahlen, weil das ist genau das Zentrale, damit die Menschen den Zugang zur Marke finden, weil wir sind neuer Player. Und ich glaube, da ist es ganz zentral, dass wir eben einzelne Personen bei uns auch aus dem Unternehmen, der Dennis war ja zum Beispiel auch schon mal bei euch, der Sven macht mit mir gemeinsam das auf Instagram und so weiter, dass wir auch über Personen da nahbar sind. Und deswegen die Rolle gute Launebär, weil immer wenn es ein bisschen tricky wird, jetzt wird meine Vertriebler sagen, du gehst dann halt raus, versprichst irgendwas und dann müssen die es irgendwie richten. Das ist sozusagen deren Blickwinkel. Ich würde sagen, durch die Nahbarkeit kriegen wir die ein oder andere Chance, dass wir dann da auch gemeinsam ins Geschäft kommen.
Wo holst du dir die Energie, der gute Launebär zu sein, her? Was stärkt dich im Leben?
Das ist jetzt natürlich eine sehr globale Frage. Ich will die mal zweigleisig beantworten. Das erste Gleis ist, ich komme wirklich jeden Tag gern hier nach Kornwestheim oder fahre raus. Ja? Bin auch mal um den Tag Homeoffice froh, aber ich arbeite einfach gern. Weil ich finde, ich habe einen coolen Job. Ich kann da viel gestalten, das habe ich vorher schon gesagt. Daraus ziehe ich sehr viel Kraft, auch wenn es häufig eine Belastung ist. Und dann sitze ich, meistens ist es am späten Nachmittag oder frühen Abend, auch mal beim Sven drüben im Büro und wir müssen ernsthaft überlegen, wie wir gewisse Themen lösen. Und das ist nicht immer nur spaßig. Aber grundsätzlich gibt mir das allein viel Kraft. Und natürlich auch der gemeinsame Erfolg mit dem Team, den wir jetzt seit 3 Jahren da haben. Ja. Also muss man ja auch ganz ehrlich sein, ich bin Handballer. Wichtig ist, wie das Team zusammensteht, wenn man mal 2-mal hintereinander verliert. Das ist ganz zentral, sorry. Aber ich muss natürlich die Phasen des Erfolgs nutzen, um meine Batterie aufzuladen. Das ist mal der erste Punkt. Der wesentlich zentralere Punkt, und das kann ich auch nur jedem im Tipp geben, ist für mich die Base daheim. Darum muss man sich kümmern, dass man die hat, dass man die nachhaltig hat. Und ich kümmere mich da nicht zum Selbstzweck drum oder sowas, sondern weil ich das wirklich will. Ich will bei meinen Kindern sein, ich will mit denen Zeit verbringen. Ich habe einmal die Woche, versuche ich die Kinder zu haben, es klappt meistens auch, ich unterstütze meine Frau morgens beim in den Kindergarten bringen und versuche die Arbeit manchmal so ein bisschen drumherum zu legen. Das heißt, ich muss auch abends manchmal noch ans Laptop. Aber das ist mir lieber, wie gar nicht wahrnehmbar zu sein als Mann und Vater, weil da ziehe ich den Großteil meiner Energie raus, ja. Und dann kommen Kleinigkeiten dazu.
Seitdem wir jetzt im Haus
sind geworden, ja. Ich kann unglaublich abschalten, wenn ich abends 1,5 Stunden lang meinen Rasen pflege, wo jemand anders, keine Ahnung, in 10 Minuten durch wäre. Aber ich am Rand immer noch mal ein bisschen irgendwie noch was machen kann, damit es frischer aussieht und dann mit dem ein oder anderen Kumpel über WhatsApp dann noch geflext wird, wem sein Rasen gerade besser dasteht. Solche Sachen hätte ich früher nie gedacht, dass man so wird. Aber wenn man älter wird, macht man sowas wohl. Und es beruhigt einen unglaublich, ja. Man bewegt sich ein bisschen, man ist draußen an der frischen Luft. Und natürlich Sport, ganz zentral, komme ich aber im Prinzip zu wenig dazu. Ja, früher war das eine Riesenachse. Ich werde es diesen Sommer wieder angreifen und ich hoffe, es bleibt nicht bei dem, dass ich es mir vornehme.
Du hast vorhin gesagt, eingangs mit 17, 18 hast du gesagt, ich möchte Investmentbanker werden. Da kriegt man einen Haufen Kohle, dann braucht man mit 40 nicht mehr arbeiten. Was ist aus heutiger Sicht mit der Lebenserfahrung, die du jetzt gesammelt hast, für dich Erfolg?
Auch das ist jetzt ja wieder die Frage. Eigentlich für mich ist der wahre Erfolg die glücklichen Augen meiner Kinder. Hört sich ein bisschen pathetisch an, aber wer selber Kinder hat, weiß, das ist durch nichts zu ersetzen, ja. Trotzdem spielt natürlich die Komponente Erfolg im Job eine Rolle. Zu sagen, nee, das ist egal. Zumindest für mich spielt es eine Rolle. Ja, es mag Menschen geben, bei denen das nicht so ist. Aber das spielt definitiv eine Rolle. Und da ist natürlich im Moment mein persönlicher Erfolg habe ich, wenn Adam Riese erfolgreich ist, ja. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich jetzt gemeinsam mit Sven die Gesamtverantwortung trage. Also das korreliert natürlich ziemlich, ja. Aber man kann natürlich auch einen Erfolg im Kleinen sehen, ja, wenn sich Mitarbeiter toll entwickeln, wenn die eine neue Position einnehmen können, wenn die eine neue Rolle einnehmen können und ich durfte das begleiten, ja, das ist für mich auch Erfolg, nicht nur Zahlen, ja, sondern auch mit Menschen gemeinsam zu arbeiten und die weiterzubringen. Ich darf hier in der W&W AG auch im Mentoring-Programm teilnehmen. Da kommt heute Mittag wieder eine Kollegin von der Wüstenrot, habe ich dieses Jahr jemand bekommen, wo wir gemeinsam an ihrem Weg arbeiten. Das ist für mich auch Erfolg, wenn dadurch jemand gestärkt wird. Aber das Zentrale ist, dass ich daheim nicht nur läuft, sondern dass ich es schaffe, und das ist, glaube ich, ganz zentral, auch im Kopf daheim zu sein, wenn ich daheim bin. Weil ich glaube, jeder, der beruflich Gas gibt, weiß, dass es manchmal eine Herausforderung ist. Und darüber definiere ich für mich jetzt eigentlich den Erfolg, dass ich schaffe, die Arbeit so zu steuern, dass wenn ich dann montags um 3 die Kinder habe, dass ich wirklich für die da bin und eben nicht noch 3 Anrufe kriege, gedanklich noch irgendeinen Rahmenvertrag durchgehe oder sonst irgendwas. Muss man aber auch ehrlich sein, gelingt nicht immer. Ja? Aber das ist für mich eigentlich das Zentrale und da will ich in den nächsten Jahren noch an mir arbeiten, wirklich noch besser werden.
Weil die Familie hat es einfach verdient, ja.
Ich bin genug nicht da. Und das heißt, wenn ich da bin, dann zu 100%.
Deine Berufung als Geschäftsführer, der aktuelle Zeitraum ist jetzt noch bis 2030. Wenn wir 2030 mal gedanklich nach vorne springen, wir sind jetzt im Jahr 2030, blicken zurück. Wann und blicken auf Adam Riese, wann würdest du sagen, hast du einen guten Job gemacht?
Ich tue mich immer schwer mit so ganz einfachen Antworten. Das hast du vielleicht gemerkt, Nico. Also das Zentrale ist, glaube ich, der größte Erfolg ist, wenn es 2030 wir noch über Adam Riese reden können. Ja, hört sich immer so hart an, aber wenn man einfach die letzten 2-3 Jahre auf den Track Record guckt von vergleichbaren Unternehmungen, dann gibt es den einen oder anderen nicht mehr in komplett anderer Rolle. Und das ist unser ganz, ganz großes Ziel, den Laden hier komplett im Markt zu etablieren. Wir werden da jedes Jahr besser, aber da sind wir noch nicht da, wo wir hin müssen. Und in 5 Jahren will ich aber, dass das Thema durch ist. Dann ist Adam Riese 13, da ist man noch kein etablierter Player. Ja, dazwischen drin, in den nächsten 5 Jahren, wird die Württembergische 200. Das ist schon ein bisschen eine andere Liga, wie das, was wir machen. Ja, aber wir wollen die Großen ja auch ärgern. Und da gilt es sich in den nächsten Jahren noch besser aufzustellen, dass die Wachstumskurve noch steiler sein kann. Und dann wird Adam Riese, denke ich, da stehen, wo wir es gerne hätten, nämlich als noch relevanterer Player, insbesondere im Maklermarkt, ja, der dafür bekannt ist, dass wir brutal schnell sind, weil wir brutal digital sind und trotzdem nahbar, trotzdem einen guten Service für Makler und Endkunde. Das ist unser Anspruch.
Julian, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke, für deine offenen Worte und wer jetzt Lust bekommen hat, den Julian und auch das erfolgreiche Team von Adam Riese im Hintergrund kennenzulernen, den kann ich nur ganz herzlich einladen, zu unserem Community-Treffen zu kommen am 26. März in Stuttgart ab 17 Uhr. Nähere Informationen dazu gibt es über den Anmelde-Link, den ihr in den Shownotes findet dieser Folge oder auch einfach auf unsere Website zu gehen, vertriebsansatz.de/event. Und dort könnt ihr euch zum Community-Event anmelden. Adam Riese ist, danke auch an der Stelle nochmal an dich, Julian, und ein Team, supportet das Event. Und ihr werdet dort sein, sodass man euch kennenlernen kann. Und es gibt auch was Leckeres zu essen und zu trinken. Jemand muss verhungern oder verdursten. Aber das ganze Event steht unter dem Motto Austausch und Netzwerk ausbauen. Es wird dort keine Produktschulungen von Adam Riese oder anderem geben. Das ist das Spannende daran. Denn wie du schon so schön gesagt hast, Julian, am Ende zählt der Mensch und die Verbindungen in der Branche. Und das macht wirklich erfolgreich. Und deshalb da nochmal die ganz herzliche Einladung. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt auf 40, also nicht zu lange warten. Und gleich dann mal auf den Anmelde-Link klicken. Dir nochmal ganz herzlichen Dank, Julian, für deine Zeit. Und ich wünsche dir jetzt weiterhin sehr viel Erfolg mit Adam Riese.
Und Dankeschön.
Wir werden uns wiedersehen.
Wir freuen uns auf euch. Ciao.
Bis dann. Ciao.